Moin Michi.
Servus Gerd. Unsere vollständigen Namen sind Michael Franke
und Gerd Thomas. Wir sind beiden. Die Vorsitzenden.
Ja, der FC München Gern.
Und das FC Internationale Berlin. Und gleichzeitig sind wir Hartplatzhelden. Und das ist der Hartplatzhelden-Podcast.
Ja.
Michi, du bist gerade von einem ganz anderen Event als Fußball zurückgekommen, habe ich gehört.
Ja, ich war beim wunderbaren Festival auf einer Burg, auf der Burg Abenberg, beim Feuertanzfestival mit zwei Freunden. Und das war natürlich wieder ganz was anderes, wie das, was normalerweise am Wochenende ist. Manchmal, ich habe mich als Jugendlicher schon immer gefragt, warum ich eigentlich mich so für Fußball begeistere. Muss ich ehrlich sagen, weil ich so Konzerte, da weiß man, was man hat. So Festivals, da weiß man, was passiert. Das ist vorhersehbar und das ist immer Vergnügen. Das ist immer Vergnügen irgendwie. Und beim Fußball war es halt dann früher auch als Kind schon so, dass ich dann teilweise mir das ganze Wochenende versaut habe mit einem Spiel. Und die Logik ist aber das natürlich, wenn ich weiß, was passiert, dann ist der Peak nicht so hoch. Weil ich hatte die Woche davor natürlich genau das Gegenteil. Unsere erste Mannschaft hat den Klassenerhalt geschafft nach Elfmeterschießen und Verlängerung. Mit einer Verlängerung, in der 4 Tore gefallen sind. Und dann hat unser Torwart 4 Elfmeter gehalten. Das war Wahnsinn. Und das ist natürlich dann was, ich glaube, das ist so ein Endorphin-Peak, den man dann hat. Der ist natürlich auch nicht zu ersetzen. Also auch nicht durch Konzerte. Drum, also ich glaube, die Mischung ist ganz gut.
Ja, super. Also ich habe tatsächlich was Ähnliches gehabt. Also unsere zweite Herrin hat gestern auch den Klassenerhalt geschafft durch ein sehr souveränes 6:0 im Derby. Und gleichzeitig war ich aber auch in dieser Woche im Konzert. Ich war im Olympiastadion bei Bruce Springsteen. Der Einlass hat dieses Mal geklappt, weil ich stand ja noch unter den schockierenden Ereignissen des Pokalfinales und war natürlich vorbereitet und habe einfach mal den anderen Eingang genommen. Und tatsächlich hat es funktioniert. Zurück, raus bin ich dann wieder über den anderen Eingang, weil raus geht leichter als rein im Olympiastadion. Lustigerweise hatte aber der junge Mann, der für uns den Scanner benutzt hat oder das Handy da rangehalten hat, tatsächlich auch Schwierigkeiten, erstmal das Handy so zu halten, dass der Scanner funktioniert. Also das altehrwürdige Olympiastadion, da scheinen auch die Scanner noch unter Denkmalschutz zu stehen. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ja, aber immerhin. Also immerhin wart ihr nicht 2 Stunden draußen gestanden. Das ist ja schon mal, und seid gerade zur Zugabe noch reingekommen. Das wäre ja der GAU gewesen, aber das ist ja, hat ja scheinbar funktioniert. Also vielleicht.
Nein, das war alles super. Wir haben also, und es ging wirklich pünktlich um 19 Uhr los, nicht wie früher, wo man 1,5 Stunden warten musste. Und der Boss hat tatsächlich bis Punkt 22 Uhr gespielt. Länger darf man in der Partyhauptstadt Berlin nicht Musik machen im Freien. Aber ein grandioses Konzert, die Akustik in so einem Stadion ist immer ein bisschen schwierig, aber da eignen sich Stadien dann wirklich besser für Fußballspiele, gar keine Frage. Und insofern habe ich also auch beides gehabt und wir wollen ja mal so ein bisschen heute nochmal sprechen, nochmal kurzen Rückblick auf die Hartplatzheldenkonferenz, aber auch so ein bisschen ja, ein Saisonrückblick, denn die Saison ist ja weitgehend vorbei. Bei uns ist noch ein Spieltag hinten rangeklemmt, weil pünktlich Mitte Februar, als die Rückrunde losging, war natürlich erstmal Frost. Und der erste Spieltag ist dann gleich mal ausgefallen und wurde jetzt hinten rangehängt. Gab es also auch größere Proteste. Viele haben ihre Spiele in die Woche gelegt. Da gibt es natürlich schon immer das Wort von Wettbewerbsverzerrung. Aber am Ende ist es jetzt, glaube ich, für die meisten weitgehend durch. Es gibt noch so ein paar Entscheidungen. Die Jugend ist eigentlich schon fertig. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, war diese Saison jetzt eigentlich sehr viel anders als die Jahre davor? Oder wie schätzt du das ein? Verändert sich das immer noch weiter und wenn zum Guten oder zum Schlechten?
Also ich weiß nicht, ich glaube zum Guten, ehrlich gesagt, passiert wenig. Also die Idee ist ja eigentlich immer die, also die ich so habe vom Fußball, ist, dass man halt so das klassische Elf-Freunde-Motiv und man bleibt halt irgendwie zusammen, weil man sich in der Gruppe wohlfühlt und man findet den Verein auch gut, man identifiziert sich im Idealfall mit dem Verein, in dem man spielt und hat da Spaß, also weil ich es einfach selber so erlebt habe, aber manchmal denke ich mir schon, also dass ich da noch ein ziemlicher Träumer bin. Wie soll man sagen, es sind ja doch immer unglaublich viele Wechsel, unglaublich, also auch im Jugendbereich, wenn man sich das anschaut, ich glaube, wir haben ungefähr so 30% Fluktuation im Jahr, das ist schon enorm. Das heißt im Prinzip auf unserer Ebene, das heißt, es kommen 100 neue Kinder und 100 verschwinden, hören auf oder wechseln den Verein. Und das ist halt eigentlich irrsinnig, muss man sich schon mal vorstellen, allein von der Administration her. Aber auch also natürlich von dem, dass man einfach keine echten Teams dann mehr bilden kann, weil man gar nicht genau weiß, wie schaut die Mannschaft nächstes Jahr aus. Und das halte ich schon für ein großes Problem und das ist, glaube ich, nicht besser geworden. Besser geworden ist aus meiner Sicht die Wahrnehmung des Themas Ehrenamt, vielleicht sogar so inflationär mittlerweile, dass man es schon fast nicht mehr so benennen kann. Vielleicht müssen wir uns jetzt tatsächlich mal einen anderen Begriff überlegen. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass dort tatsächlich ein bisschen was passiert.
Ja, also ich kann bei uns auch nur sagen, dass wir in diesem Jahr im Bereich Ehrenamt oder nennen wir es vielleicht Engagement große Fortschritte gemacht haben. Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von zusätzlichen Menschen für den Vorstand gewinnen können und auch junge Leute. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass das längst nicht überall so ist. Also ich habe jetzt neulich gerade eine Sitzung gehabt mit mehreren Vereinen. Das Thema Ehrenamt und auch das Thema Nachfolge von Vorständen, das ist schon ein sehr, sehr großes nach wie vor. Und das andere, was du sagst, das geht mir jedes Jahr wieder so. Man hofft inständig, dass der 30.06. endlich da ist oder und zwar 24 Uhr, denn dann kann eigentlich niemand mehr den Verein kündigen und eben auch nicht mehr verlassen. Und es ist tatsächlich so, das geht uns auch so. Wir merken, dass ein, zwei sehr erfolgreiche Jugendteams regelrecht geplündert werden, teilweise von Vereinen, deren Mannschaften wir besiegt haben, die sich aber dann als dritte Kraft in Berlin verstehen. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Es gibt ja hier ganz viele dritte Kräfte in Berlin. Einige bleiben manchmal dann auch auf der Strecke und landen vorm Insolvenzrichter, was sie aber überhaupt nicht davon abhält, in der Jugend also wirklich weiter ihr Unwesen zu treiben. Und ich frage mich tatsächlich immer, ist das eigentlich im Sinne der Kinder und der Jugendlichen? Und die Antwort, die wissen wir, glaube ich, beide. Also natürlich, wenn irgendjemand hochbegabt ist, sagen wir es mal so, dann soll der seinen Weg gehen und dann sollen wir den nicht aufhalten. Aber wenn ich sehe, dass da dann Mannschaften zusammengestellt werden, die nachher einen Kader haben bei 14-, 15-Jährigen, der in 30er oder 35er Stärke ist und viele einfach dann aufhören zu spielen. Also das will ich auch mit 65 nicht akzeptieren.
Nee, es ist tatsächlich, das ist nicht akzeptabel und wir können es uns eigentlich auch nicht leisten. Man muss das ganz klar sagen. Also ich glaube, da bleiben unglaublich viele, viele Kinder auf der Strecke. Man muss ja sagen, die Kinder, die da spielen, das sind ja nicht nur die zukünftigen Herrenspieler, die wir dringend brauchen oder Altherrenspieler, die wir dringend brauchen. Vor allen Dingen sind es die zukünftigen Funktionäre und Ehrenamtler. Und wenn wir die schon auf dem Weg verlieren und ich sage mal, ich hab kürzlich einer Mutter einen kleinen Vortrag halten, U7-Spieler, der jetzt den nächsten Schritt macht, sage ich mal. U7. Na, da bleibt einem ehrlich der Atem weg. Und ich habe nur erklärt, dass das eigentlich nicht das Ziel sein kann, also dass man dann mit 10 Jahren den 7. Verein hat, da wird nichts rauskommen. Und irgendwie so, ich habe da immer noch also wirklich große Probleme mit solchen Menschen, die es einfach die gar nicht verstehen, was ein Verein ist.
Und das ja, und die Frage ist, wie ändern wir das? Und ich meine, lamentieren können wir alle immer richtig gut. Und die Frage ist ja, wie wir das ändern. Und meine Erkenntnis ist eigentlich, wir Vorstände müssen das ändern. Also wir müssen eigentlich unsere Jugendleiter, unsere Jugendtrainer ganz klar auch anweisen und sagen, also das sind die Werte des Vereins. Es ist ja nicht so, dass zu uns keine neuen Spieler kommen würden. Das wäre ja geheuchelt. Ja, sondern natürlich wechseln auch von anderen Vereinen Spieler zu uns. Und nichtsdestotrotz finde ich immer, man muss versuchen, das Kind, den Jugendlichen eben eigentlich in erster Linie im Fokus zu haben. Und was Susanne Amar ja immer sagt, die ja auch für die Hartplatzhelden hin und wieder schreibt, wir müssen den Eltern und auch teilweise den Jugendlichen den Verein auch erklären und einfach auch erklären, was wir von den Leuten erwarten, aber auch was sie bei uns erwartet.
Ja, da sehe ich natürlich große Defizite. Wir haben es ja jetzt vor einem knappen Jahr mal versucht und so einen Wertekompass definiert, haben den auch publiziert, haben den sogar ausgedruckt. Den bekommt jetzt jedes neue Mitglied oder die Eltern des neuen Mitglieds auch mit an die Hand, müssen den auch akzeptieren. Da steht auch am Schluss ein Satz drin, wer das nicht so sieht oder wer anders gepolt ist, der muss sich eben einen anderen Verein aussuchen. Es gibt ja genügend in München, das ist ja nicht das Problem. Wir wollen da tatsächlich einen anderen Weg gehen. Haben jetzt auch ein schönes Projekt gerade gestartet, letzte Woche oder vor zwei Wochen, das Thema Inklusion. Das heißt, wir haben eine Inklusionsabteilung gegründet, die genau da rein einzahlt, also in die Richtung einzahlt. Da geht es ja genau darum, dass wir weg wollen von diesem liegengetriebenen Wahnsinn, sondern einfach mal Fußball spielen. Und das ist das, was ein bisschen verloren geht. Einfach Fußball spielen. Das ist eigentlich das Lustigste und Schönste auf der Welt und ist aber mittlerweile einfach schon mit Karriereplänen für Siebenjährigen versehen und das kann nicht sein.
Ja, ich habe letzte Woche in der Wiener Zeitung, zufällig kriegte ich das angezeigt im Internet, einen längeren Bericht gelesen über so Talentschmieden. Sogenannte. Also das heißt, Privatfußballlehrer, die gar keine Fußballlehrer sind, keine Ahnung, ob die eine Lizenz haben, aber die es schaffen, Eltern so weit zu bequatschen, dass sie ihren Zögling da dann wirklich so toll ausbilden, dass der mindestens der neue Messi wird, wenn nicht irgendwie wirklich eine völlig neue Dimension erschafft. Und die scheinen regen Zulauf zu haben. Also es ist kein deutsches Problem, ist in Österreich genauso und ich vermute in anderen Ländern auch. Und da sind die Leute dann ja immer bereit, Geld zu bezahlen ohne Ende, 80 Euro die Stunde und all solche Geschichten. Und bei uns sind dann die Beiträge immer zu hoch. Und ich sehe das auch so, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich mehr Austausch zwischen den Vereinen. Und da kommen natürlich auch die Verbände ins Spiel, die tatsächlich auch diesen Austausch organisieren müssen, die das in meinen Augen aber zu wenig machen.
Ja, also Verbände, da habe ich gleich mal, also das Erste, was mir da einfällt, ist einfach, dass wir die Verbände brauchen. Wir brauchen unsere Landesverbände genau in dem Punkt. Wir brauchen Informationen, wir brauchen ganz klare Daten, wir brauchen Empfehlungen der Verbände, was eben diese Entwicklung von Kindern betrifft. Das heißt, am Ende müssen die Verbände die, ich sag mal, Jugendarbeit treibenden Vereine schützen. Schützen vor diesem ganzen Irrsinn, der da passiert. Und wir sind natürlich aber, da gebe ich dir auch recht, in der Pflicht, uns untereinander ein bisschen solidarischer zu verhalten und untereinander auch zu sprechen. Nur da haben wir tatsächlich ein bisschen Probleme, glaube ich. Also ich glaube, die Vereine untereinander sind da nach wie vor zu sehr auf Konkurrenz ausgerichtet und da geht es natürlich auch, ja, der spielt jetzt mit seiner X-Jugend zwei Ligen höher, oh, jetzt ist er uns enteilt oder so. Das sind alles so Dinge, wo man sich denkt, mein Gott, ihr habt echt Sorgen. Die Kinder, solange die Spaß haben, ist doch das wirklich wurscht, aber das zählt irgendwie immer weniger und da würde ich mir wirklich Unterstützung von den Verbänden erwarten. Und am Ende zahlt das Ganze natürlich auch auf diese privaten Anbieter ein, das ist ganz klar. Weil was für Vereine, wir können das ja gar nicht leisten. Wir können nicht täglich Sondertrainings anbieten. Das geht ja gar nicht, weil wir die Leute gar nicht haben.
Also richtig. Also ich habe das auch gepostet, Social Media, es war auch eine ganz interessante Diskussion, die da kam, wo Leute sagten, naja, aber ist doch gut, zusätzliches Training und das könntet ihr doch auch bei euch im Verein dann anbieten, wo ich dachte, ja, gib mir Plätze, dann können wir zumindest mal drüber nachdenken, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wo wollen wir die Leute überhaupt lassen, das haut ja gar nicht hin und zumindest in den Ballungsräumen sehe ich das überall und das ist eben auch nochmal so eine Geschichte, wir hatten in der Verbandssitzung vorletzte Woche dann auch wirklich nochmal in der Runde nachgefragt, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Und inzwischen ist es in Berlin so, dass wirklich auch an den Stadträndern das gleiche Problem ist wie im Zentrum. Bislang haben wir mal gesagt, na ja, das ist so innerhalb des S-Bahn-Rings und da sind eben wenig Sportstätten. Aber an der Stadtgrenze, ganz im Süden, ganz im Westen, ganz im Norden, überall die gleichen Probleme. Die Leute kommen wirklich und rennen den Vereinen die Bude ein mit ihren Kindern und die Vereine sagen, wir können sie nicht aufnehmen. Also selbst wenn wir genügend Trainer und Trainerinnen hätten. Und da frage ich mich natürlich auch wirklich, was machen wir da eigentlich? Ich meine, was das zahlt ja auch negativ auf unsere Gesellschaft ein. Und ich glaube, das ist eben doch mal immer so dieses ganze Thema, so wie, welchen Stellenwert hat der Amateurfußball? Das war ja auch in der Hartplatzheldenkonferenz ein großes Thema. Wir wollten ja heute eigentlich Gora Sen mit dazu schalten, sind aber tatsächlich an der Technik gescheitert. Aber das werden wir auf jeden Fall nachholen. Aber ich finde natürlich schon interessant, also der Ansatz, den Gora und zusammen mit Leo Tessmann, den die verfolgen, der ist ja schon auch ein bisschen anderer als der herkömmliche.
Ja, schon. Also ich sage jetzt mal, aber ehrlich gesagt, ich würde das Thema lieber verschieben, weil wir wollen ja den Gora reinholen mal. Und wenn wir jetzt schon drüber sprechen, dann ist das irgendwie vielleicht gar nicht so optimal, oder?
Nee, mir ging es auch nicht darum, jetzt die Diskussion vorzuholen. Aber trotzdem will ich einfach nur sagen, es gibt eben unterschiedliche Ansätze. Und du hast eben eigentlich auch nochmal einen anderen Ansatz gesagt. Das Problem ist tatsächlich, dass natürlich sehr viele, sehr junge Trainer rumlaufen. Die werden von ihren Vereinen inklusive der Nachwuchsleistungszentren an Platzierungen gemessen, nicht an Ausbildung. Und entsprechend benehmen die sich natürlich auch. Und das meine ich damit. Also wir als erfahrene Funktionäre müssen im Grunde genommen auch hingehen und sagen, pass auf, wir haben Spielregeln untereinander vereinbart zwischen den Vereinen und daran habt ihr euch zu halten. Und wenn ihr euch nicht daran haltet, kann es sein, dass mich der Vorsitzende vom Verein XY anruft und dann müssen wir vielleicht ein ernstes Gespräch führen. Ich habe aber den starken Verdacht, dass die meisten Vorsitzenden der Vereine und schon gar nicht Jugendleitungen, dass die nicht auf die Idee kommen, ihre Trainer bei dem Recruiting zu bremsen in irgendeiner Weise.
Ja, teilweise glaube ich schon. Also wir haben es jetzt mal versucht ja mit dem Nachbarverein und es hat auch gut funktioniert immer noch gut. Das heißt, wenn Spieler zwischen uns wechseln, dann werden immer vorher die Jugendleitungen kontaktiert und dann wird der Wechsel auch besprochen. Also warum vielleicht und ob man vielleicht dann auch dagegen vorgehen sollte und so. Also das funktioniert schon. Aber im Prinzip ist es natürlich schon so, dass die Vereine untereinander halt einfach immer auch das Thema Erfolg vor Augen haben. Und wie du sagst, also es zählt ja eigentlich immer nur, jetzt sind wir wieder dabei, nur der Tabellenplatz, nur die Liga, das ist spannend. Und nicht, ob sich das Team vielleicht insgesamt deutlich gesteigert hat. Ich meine, eine Steigerung vom letzten Platz auf dem schlechten Mittelfeldplatz kann auch ein Riesenerfolg sein. Ja. Je nachdem, wie man halt so, welches Team man hat. Und aber das wird natürlich, das spielt überhaupt keine Rolle in dem Mindset, das wir alle haben, sondern da geht es wirklich ja darum, also es zählt nur der Erste oder der Zweite und dann wird es schon schwierig. der Rest ist eigentlich nicht mehr so spannend. Und da müssen wir generell alle dran arbeiten. Das hat auch nichts mit Wokeness zu tun, das muss ich jetzt auch sagen. Das hat, also, das ist völliger Blödsinn. Das hat was damit zu tun, dass man einfach unterschiedlich, jeder Mensch unterschiedlich ist und jedes Team ist unterschiedlich und jede Struktur ist unterschiedlich und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und im Fußball ist ja nochmal, kommt ja noch dazu, das ist ja auch nicht planbar. Man kann die beste Mannschaft haben, aber wenn man halt 10-mal an den Pfosten schießt statt ins Tor, dann hat man vielleicht auch noch einen zweiten Platz. Also das ist, da spielt ja auch viel anderes eine Rolle. Glück und da geht es um Verletzungen und da geht es um mittlerweile auch, wann die Oma Geburtstag hat und wann der Urlaub ist und es sind ja auch so Dinge, also die ja, also man muss sagen, irgendwie, man hat das Gefühl, in den Köpfen der Trainer wird es immer wichtiger, in den Köpfen von manchen Eltern und auch Aktiven wird die Verbindlichkeit immer weniger. Weil das ist ja auch nur so ein Problemthema, das können wir, weiß ich nicht, ob das jetzt reinpasst, aber das, dass wir immer größere Kader brauchen, ja, du hast ja vorher gesagt, 35-Mann-Kader für so ein U15 oder so, aber manchmal hat man das Gefühl, die braucht man auch, weil ja immer 10 mindestens irgendwie unterwegs sind und das ist ja auch so Absurdität.
Ja, das hat sich sicherlich verändert. Die Leute sind mobiler geworden. Ich kann jetzt auch, sag mal, gerade so im Frauenbereich, im Herrenbereich, den Leuten nicht verdenken, wenn sie sagen, ich fahre jetzt nicht in den Sommerferien in Urlaub, weil da ist es dreimal so teuer. Ob man deswegen 35er-Kader braucht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich weiß schon, was du meinst. Nochmal ein kurzer Rückblick. Was ich so erfahren habe in der ablaufenden Saison, ist, dass es tatsächlich in dem Bereich oberhalb von den Herren schwieriger wird. Gerade bei uns so im Bereich der Ü32, Ü40, da merken wir, dass es immer schwerer wird, wirklich auch 11 Leute auf den Platz zu bringen und nicht nur wir. Also schon vor der Saison haben in der allerhöchsten Liga der Ü32 in Berlin 2 Mannschaften zurückgezogen. Eine von denen war tatsächlich amtierender Pokalsieger. Und da finde ich, ist die mangelnde Zuverlässigkeit unfassbar ausgeprägt inzwischen und ja. Das ist total schwierig. Gleichzeitig sind die Ansprüche von einigen, man soll ja nie alle über einen Kamm scheren, aber von einigen sind die Ansprüche extrem hoch und dann kommen so Sprüche wie, was hat der Verein denn für uns getan? Das ist ja das, was du immer sagst, immer diese Dienstleistungshaltung. Und wir hatten am Samstagabend Saisonabschluss der Ü50 und Ü60. Die Ü50 ist mit der ersten und mit der zweiten aufgestiegen. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung. Und ich habe nur ganz kurz 2-3 Minuten gratuliert und noch ein paar warme Worte gesagt. Und dann stand einer auf und sagte, und Leute, ganz im Ernst, wir haben hier gar keine Ansprüche zu stellen. Wir haben etwas zurückzugeben an die Jugend, an den Verein. Das ist so schön, dass wir hier sitzen können, dass wir hier einen schönen Abend haben können. Und wir müssen was an den Verein zurückgeben. Und das lief mir so warm runter, wo ich dachte, also, und das war nicht bestellt, in keinster Weise. Wir haben uns dann wirklich noch eine Stunde ein Vier-Augen-Gespräch geführt. Es war wirklich sensationell, dass irgendjemand völlig unabgesprochen sagt, wir haben Geld genug, die meisten zumindest, und wir haben was zurückzugeben. Das fand ich ganz toll.
Ist aber tatsächlich ungewöhnlich. Also ich muss sagen, das ist leider auch jetzt in unserem Bereich so, dass da eher die andere Liga gespielt wird. Das heißt, dass da eher darum geht, warum wir sind eigentlich unterprivilegiert im Verein und wir kriegen das nicht und die Herren kriegen das und die Jugend kriegt das und die armen Senioren, die kriegen gar nichts. Also das ist ja schon so, also ich kenne es eben auch nicht anders. Also früher war das halt einfach so schlichtweg, dass die Senioren, also ich sage mal, keine Ansprüche hatten, weil es einfach, wie du sagst, normalerweise ist da jetzt, das ist ja kein finanzielles Ding. Es geht ja am Ende, geht es ja immer um das Thema Wertschätzung. Wie wird was eingeordnet? Und eins ist ganz klar, ich glaube schon, also es wird bei euch nicht anders sein. Also gerade diese Ü40, U50 Leute, die sind natürlich wahnsinnig wichtig fürs Vereinsleben. Weil das sind eigentlich, das ist ja fast das Vereinsleben mittlerweile, muss man sagen. Also bei uns ist zumindest so, dass die meisten immer wiederkehrenden Menschen im Vereinsheim oder in dem Umfeld sind halt aus diesen Altersklassen und deswegen sind die natürlich wichtig für den Verein. Aber ob man die Wertschätzung jetzt irgendwie in Form von irgendwelchen finanziellen Zuwendungen oder ich sage mal nochmal einen Satz Trikot mehr oder was er immer darstellen muss, das ist immer die Frage und da habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Bauchweh. Weil, wie
ja,
du
also
sagst,
ich glaube tatsächlich, also das Materielle, das nimmt scheinbar dann doch eine immer noch stärkere Rolle ein. Da scheint sich nichts zu ändern. Die Welt ist natürlich auch so, aber auch da will ich mich noch nicht so ganz mit abfinden. Gut, es gibt jetzt zumindest auch erste Profivereine, die sagen, wir spielen in den gleichen Trikots weiter wie in der letzten Saison. Die Fans müssen nicht schon wieder 3 neue Trikots kaufen. Das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Aber nochmal so rückblickend glaube ich, dass das Thema Infrastruktur ein Riesenthema bleibt. Da bin ich auch skeptisch, dass sich da wahnsinnig viel tut, aber da muss ich was tun. Das Thema Engagement und das Thema Kommunikation. Insofern, ich glaube, als Rückblick kann man es damit auch bewenden lassen. Wir müssen jetzt kurz die Blutgerätsche der Woche einstreuen.
Ja, aber die ist ja fast logisch, gell? Also ich sag mal, diese Club-WM, wir haben uns vorher schon mal kurz darüber unterhalten, das ist natürlich schon eine Farce, muss man ganz ehrlich sagen, aber halt eine wahnsinnig gut bezahlte Farce, der sich da diese Vereine hingeben. Und aber irgendwie, also ich habe halt irgendwie das Gefühl, der Fußball lässt im Moment auch nichts aus, sich selber zu beschädigen oder irgendwie lächerlich zu machen. Ich meine, das Spiel der Bayern da, das 10-0 da irgendwie, was soll man da noch sagen? Also das hat ja null Wert.
Ich habe jetzt geguckt, ich glaube 3-0-0, 1-10-0. Ich nehme an, du hast jede Minute im Fernsehen gesehen, bis nachts aufgestanden für die Spiele.
Nein.
Also ganz ehrlich, ich glaube,
dass... Ich habe mal den Ticker angeschaut oder im Kicker mal angeschaut, also wie die Spiele ausgegangen sind, aber nur damit wir drüber reden können vielleicht. Aber sonst natürlich, also ehrlich gesagt, ignoriere ich das nicht einmal, wie man so schön
ich
sagt.
Ich glaube auch, dass ich kein einziges Spiel sehen werde. Und ich halte das auch wirklich für sowas von überflüssig. Und letztlich geht es um Geld und dann geht es darum, dass eine Person sich das zu seinem Cup irgendwie dann auserkoren hat, der dummerweise auch noch der mächtigste Mann in der FIFA ist. Und dann wird das gemacht. Und das ist natürlich auch eine Art von Demokratieverständnis. Also ist nicht meins, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Weiß ich auch nicht, ob der DFB da eine große Chance hat, damit zu machen. Aber ich frage mich auch immer, was wäre eigentlich, wenn die europäischen Länder sich, die großen Fußballnationen sich mal zusammentun würden. England, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Niederlande, Italien, so, und würden einfach sagen, wir machen diesen Quatsch nicht mehr mit, dann wäre doch eigentlich Feierabend. Aber ich nehme mal an, dass die sich auch nicht einigen können.
Nee, am Ende geht es ja um unglaublich viel Geld. Das ist ja auch immer so spannend. Wo kommt denn das her und so? Wer bezahlt denn das überhaupt? Also, dass da ich, wie war die Zahl? Also, 100, der Sieger kann, glaube ich, über 100 Millionen Euro einstreichen. Das ist natürlich absurd alles. Und auf der anderen Seite habe ich ein schönes Interview gelesen von dem Manager von Red Bull Salzburg, habe ich auch ganz witzig gefunden, der dann gesagt hat, ja, sie haben ja über 1 Million, haben sie Kosten nur jetzt für die ganze Aktion. Also die müssen 1 Million aufwenden, dass sie halt die Reisen zahlen, den Staff halt da durch die Gegend kann. Irgendwie, der ist ja auch 30 oder 40 Mann stark für so ein Team. Und also das ist ganz absurd eigentlich. Aber am Ende könnten für sie irgendwie so 14 Millionen rausschauen. Also ja,
aber
man muss sich halt einmal überlegen, was heißt denn das, wenn man sich dann die Entfernungen anschaut und so, und die fliegen da irgendwie geistesgestört durch die Gegend alle. Ich weiß auch nicht, irgendwie, das ist so aus der Zeit gefallen, das ist so unfassbar eigentlich.
Ehrlich, egal was man davon hält, ich wünsche einfach allen Spielern, dass sie verletzungsfrei zurückkommen. Und das ist ja tatsächlich ja auch schon fast so eine menschliche Materialschlacht, kann man schon fast sagen. Also ich meine, die Körper ohne Pause, das könnte ja eigentlich gar nicht durchhalten. Aber das scheint alles egal zu sein. Und das sind so ein bisschen so zunehmend so moderne Gladiatorenkämpfe. Jetzt bin ich nochmal sehr gespannt, was denn so aufgrund der US-amerikanischen Großwetterlage vielleicht noch an anderen Überraschungen da auf uns zukommt. Aber ehrlich gesagt finde ich dieses Turnier überflüssig wie ein Kropf. Und wir pfeifen das einfach ab. Das ganze Turnier pfeifen wir jetzt einfach ab. Okay.
Das ist mir ein Anliegen. Schöner Pick.
Aber lass uns doch noch mal kommen zum Ausblick. Die alte Saison ist jetzt so gut wie fertig. Die neue steht vor der Tür. Die Herausforderungen werden sicherlich ähnliche sein. Ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, dass das Thema Kommunikation ein ganz, ganz großes Thema ist, was zunehmend auch auf die Vereine zukommt, alleine schon, weil es so viele verschiedene digitale Kanäle gibt. Ich merke dann immer, dass wir immer wieder vergessen, einfach auch mal ein Plakat aufzuhängen oder in den klassischen Infokasten die Dinge reinzuhängen, weil man ja nur noch digital denkt.
Den haben wir vor 5 Jahren, glaube ich, abgesägt, unseren Schaukasten. Und jetzt tut es mir irgendwie fast schon ein bisschen leid, weil ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, dass wir die Leute tatsächlich erreicht. Dazu ein kleines Bonmot. Also wir hatten vor kurzem ja Maifeier bei uns und dann haben wir da so aufgestellt, die Sachen auch und so. Und dann kam halt wieder so ein Vater zu mir oder Trainer war es, glaube ich, sogar und fragt, was wir da tun. Und dann sage ich, ja, wir haben es ja Maifeier und überall haben wir es gespielt. Instagram, Facebook, auf der Homepage, über unsere App als Push-Nachricht und bla bla. Ja, dann hat er gesagt, ja, wieso stellst du denn kein Plakat auf? Genau so. Und das war natürlich wieder sehr ernüchternd, muss ich sagen.
Ja, ja.
Und naja, irgendwie verzweifelt man da schon ein bisschen, ja.
Ja, und ich meine, letztlich ist es ja relativ einfach. Also man kann es zumindest mitnehmen. Ob es dann jemand liest, ist eine andere Sache, aber das weiß man bei anderen Kanälen auch nicht. Der Tim Frohwein, ja auch Hartplatzheld, hat ja auch bei unserer Hartplatzheldenkonferenz nochmal vorgestellt, dass das Thema Ehrenamtsgewinnung schon die größte Herausforderung ist in der FanQ-Umfrage. Und ich glaube eben tatsächlich, dass da viele Wege nach Rom führen. Also ich glaube insgesamt sowieso nicht, dass viele Leute kommen, weil man auf irgendeinem Social-Media-Kanal oder irgendwo ein Plakat aufhängt und sagt, wir suchen Ehrenamtliche. Die Frage ist tatsächlich, wie sprechen wir die Leute an? Und ich glaube tatsächlich, dass die persönliche Ansprache immer noch das Wichtigste ist, dass wir auch manchmal vielleicht Leute ein bisschen nerven müssen, weil klar, viele sagen auch, ach na ja, will ich die Verantwortung übernehmen und ich habe auch noch dies und noch jenes zu tun. Aber ich habe jetzt im Moment zumindest mehrfach Rückmeldungen bekommen auf unser Handbuch Ehrenamt mittendrin. Mhm. Also wen das interessiert, der kann das auf www.inter-berlin.de und Stichwort Ehrenamt mittendrin sich runterladen. Und da gibt es ja eine ganze Menge Tipps, die Susanne und ich dann im Zusammenspiel mit vielen anderen Engagierten aus den Vereinen eigentlich zusammengestellt haben. Und Lea Gleisberg, unsere Grafikerin, hat das ja wunderbar aufbereitet. Und es scheint schon so, dass da doch eine Nachfrage ist von Leuten, die sagen, können wir mal eine halbe Stunde telefonieren? Wie macht ihr das? Das finde ich schon erstmal ganz gut, wenn man sowas angeschoben hat.
Ja, aber jetzt für das nochmal, wo du vorher gesagt hast, ich glaube, die persönliche Ansprache ist nicht zu ersetzen. Das ist tatsächlich so, also mit irgendwelchen Aufrufen im Internet oder mit irgendwelchen schönen Grafiken jetzt einfach mal, wir suchen jemanden für, damit ist es nicht getan. Also das ist eher ungewöhnlich, dass man da jemanden findet. Es ist tatsächlich die persönliche Ansprache. Und ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, früher war das so, das waren immer diese ganzen Sommerfeste, Da wurden die Leute dann zu später Stunde quasi dann akquiriert. Da waren sie nicht mehr ganz her ihrer Sinne und dann wurden die gleich festgenagelt und dann waren die verhaftet. Und vielen hat es dann trotzdem eben gefallen, ja, wenn sie was gemacht haben. Weil man muss ja immer sagen, Ehrenamt ist ja was Cooles. Also man kriegt ja unglaublich viel zurück. Drum sitzen wir ja auch hier, weil wir halt einfach festgestellt haben, das ist was Wunderbares, man kann was bewegen, man kriegt es zurück und das muss man aber vermitteln und das kann man, glaube ich, am besten im Gespräch vermitteln, weil die Leute sehen ja selber, wie man unterwegs ist und wenn man sagt, okay, das ist mega und du musst jetzt nicht 15 Stunden in der Woche für uns was machen, sondern machen wir auf kleiner Flamme, machen wir was Nettes und dann schauen wir mal, wie es da quält und dann machen wir weiter. Ich glaube, so ist der richtige Weg. Und euer Handbuch natürlich, also das, ich muss sagen, das, ich bin auch schon ein paar Mal drüber und ich bin sehr begeistert. Also kann man nur empfehlen, da gibt es wirklich viele, viele Tipps, wie man Ehrenamtliche gewinnen kann. Also das ist ja gewinnen, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem Wort. Weil es geht eigentlich darum, eigentlich muss man die Leute zu ihrem Besten überzeugen, irgendwie so.
Ja.
Also weil das den meisten tut es ja gut. Was wir wirklich an was wir arbeiten müssen, das ist tatsächlich dieses Thema, wie soll man sagen, Wertschätzung, also Wertschätzungskultur etablieren. Also wir versuchen es jetzt mal mit einem Ehrenamtsfest, jetzt dann Ende Juni, schauen wir mal, wie viel dann da wirklich kommen und Zeit haben, aber es geht einfach dann auch zu zeigen, es sind ja viele, man ist da nicht allein, sondern was weiß ich, in so einem Verein wie bei uns, da turnen ja im Prinzip um die 100 Ehrenamtler rum und das ist halt dann schon riesig eigentlich und alle sind irgendwie gleich verstrahlt, das ist ja das Tolle an der Geschichte. Man kann sich da auch gegenseitig infizieren.
Ja, wir müssen sicherlich auch dahin, dass wir den Leuten klar machen, das Ganze ist ein Gewinn, tatsächlich Gewinn, also fürs eigene Leben und nicht in erster Linie eine Belastung. Ja, also ich meine, gut, wir sind jetzt so lange dabei und haben auch sicherlich die nötige Portion Wahnsinn, um das irgendwie einfach noch immer zu machen. Und mir fällt jeden Tag irgendwas Neues ein, was man auch noch machen könnte. Und es wird dir sicherlich auch so gehen. Aber gleichzeitig höre ich eben auch von Vereinsvorständen, denen tatsächlich nicht mehr viel einfällt, die eben sagen, naja, ich habe keine Ahnung, wo ich noch Leute herkriegen soll. Und das ist natürlich von der Struktur des Vereins her teilweise auch nicht ganz einfach. Jetzt unsere beiden Vereine sind natürlich sehr breit aufgestellt. Das sind längst nicht alle Fußballvereine. Aber ich glaube auch, dass die Bedeutung dieses ganzen Engagements auch anders herausgestellt werden muss. Wenn einmal im Jahr dann in der Bundesliga so ein paar Banden stehen mit Danke ans Ehrenamt, das reicht einfach nicht aus. Und also wenn ich Vizepräsident Amateurfußball wäre, vielleicht mit dir zusammen beim DFB, dann würde ich tatsächlich sagen, komm, wir müssen jetzt erstmal an die Basis, wir müssen erstmal sammeln von den Leuten, was sind eigentlich eure Bedarfe, ja, wo liegt der Hase im Pfeffer, wo müssen wir ran und ich glaube, wir müssen eine ganz andere Begeisterung schaffen für den Amateurfußball, also dass es sich lohnt, sich dort zu engagieren. Du hast schon recht, gewinnen ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist ja auch etwas, was in der Hartplatzheldenkonferenz von jemandem gesagt wurde, dass das Wording, wie es heutzutage heißt, ja vielleicht auch überdacht werden muss und vielleicht muss man es nicht mehr Ehrenamt nennen, sondern vielleicht nennt man es eben tatsächlich Engagement oder denkt ihr irgendwas
Enabler
anderes
war, aus? Oder? Enabler. Enabler hat mir sehr gut gefallen.
Ja, fand ich jetzt wieder nicht so gut, aber ist ja auch egal. Am Ende glaube ich auch, Ehrenamt hat natürlich so ein bisschen den Charme der 60er, 70er Jahre. Ne?
Ja. Ja, wobei, das ist halt auch ein zeitloses Phänomen. Und es ist ja auch ein klassisch deutsches Phänomen. Das muss man jetzt tatsächlich sagen. Also, weil du vorher gesagt hast, dass also diese ganzen professionellen Strukturen und so auch in Österreich da sind, die gibt es natürlich in vielen anderen Ländern, war das noch nie anders. Also ich sage mal, ich spreche da mal vom Balkan oder von den Bereichen, da sind die Vereine, da gibt es keine so eine Vereinslandschaft, das sind Clubs, da wird richtig, richtig teuer bezahlt, da sind professionelle Trainer vor Ort, also das ist eine andere Struktur. Und deswegen glaube ich auch, dass bei uns so nach und nach, also so dieser Anspruch natürlich kommt, weil die Leute es einfach zum Teil auch so gewohnt sind. Und das ist, glaube ich, auch so was, was da ein bisschen draufdrückt. Auf der anderen Seite können wir natürlich stolz sein auf das, was wir da haben, an Vereinslandschaft und an Ehrenamt. Und deswegen wird es ja auch so schwer verstanden. Also wir brauchen tatsächlich, glaube ich, erstmal nur mal so eine Verständnisoffensive. Was ist eigentlich Ehrenamt? Und das ist nichts Angestaubtes, sondern das ist einfach gelebtes gesellschaftliches Engagement. Und damit, wenn wir das sozusagen rausbringen, richtig rausbringen und nicht nur mit einer Bande, sondern tatsächlich mit, also ich glaube, da könnte man ganze Fernsehabende drüber füllen oder sonst was. Einfach, es geht um Information. Was macht das in der Gesellschaft?
Ich habe ja in einer Hartplatzhelden-Kolumne vor einigen Monaten mal eine Idee aufgemacht und habe gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja nun eigentlich auch einen sehr breiten Auftrag. Und wie wäre es denn eigentlich, wenn unsere Rundfunkräte, da sitzen ja lauter Politikerinnen und Politiker und auch Leute aus der Zivilgesellschaft drin, wenn die einfach klar sagen würden, jedes Sportstudio, jede Sportschau, jeder Bayern 3 Sport oder was es immer alles gibt irgendwie, es braucht 5 Minuten, muss dem Thema Amateursport gewidmet werden. Zum Thema Ehrenamt zum Beispiel oder sonst was. Und das ist doch ein Unding, dass also eine Sportschau 1,5 Stunden nur aus Profifußball besteht. Also es kommen ja auch keine anderen Sportarten mehr vor, haben wir sicherlich auch schon öfter drüber geredet. Aber einfach mal zu sagen, wie schaffen wir es als DFB auch mal loszugehen und zu sagen, pass mal auf, ich bin hier der Vizepräsident Amateure und ich möchte, dass das ganze Thema Amateursport, Amateurfußball mit dem Thema Engagement auch wirklich in der Öffentlichkeit zu allerbester Stunde vorkommt. Ich finde das eigentlich total gut.
Fände ich auch, vor allen Dingen, also wenn es nicht nur mit Schulterklopfern sozusagen ausgestattet wird, sondern ein bisschen mit Inhalten. Also auch genau. Gezeigt wird. Also und auch wie welche Effekte hat man dann? Und das läuft ja alles nur in der persönlichen Erfahrung, aber ich sag mal, in der Breite wird das überhaupt nicht wahrgenommen, sondern am Schluss ja eher belächelt. Und das ist ja, glaube ich, auch nur dieses Imageproblem, das das Ehrenamt hat, dass das halt genau diese Wahnsinnigen sind, die sozusagen nichts Besseres zu tun haben in ihrer Freizeit, als irgendwie einen Platz zu markieren oder sonst was zu tun. Und das ist halt, glaube ich, auch ein großes Problem, also was dieses Thema Image betrifft.
Ja, eindeutig. Und man muss natürlich ganz klar sagen, die Ansprüche haben sich natürlich auch verändert mit den vielen Jahren. Und es ist viel Geld bei vielen Leuten. Für mich ist immer wichtig, dass wir nicht nur das Ganze, so ein Verein, nicht nur als Dienstleistung sehen und immer sagen, ach, ist kein Problem, ich kann das auch bezahlen und gib mir dies, gib mir jenes, sondern wir müssen auch alle Leute mit auf den Weg nehmen. Also es sind natürlich auch immer noch Menschen in unserer Gesellschaft, denen es nicht so gut geht. Die Schere geht immer weiter auseinander. Und das ist für mich immer noch ein ganz, ganz, ganz wichtige Triebfeder zu sagen, ich möchte auch, dass beim Amateurfußball wirklich alle möglichen Milieus zusammenkommen, auch alle Generationen zusammenkommen, so wie sich's gerade ergibt. Und das können wir leisten. Und ich finde auch, das stellen wir viel zu wenig raus.
Ja, dann haben wir gleich den Rückschluss. Also, dass wir das Zentrum, ich sage mal, des Lernens für demokratische Prozesse sind, weil es genau da so ist, weil wir halt die ganzen Stakeholder da haben. Also, ob das jetzt verschiedene Altersklassen sind, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Sprachen, verschiedene Religionen, die haben wir alle da. Und wir kommen ins Gespräch über diese neutrale Plattform Fußball. Das ist ja das Mächtige an dem ganzen Thema. Da kann man, das ist auch das, was ich früher immer den Eltern gesagt habe, bleibt's dabei. Es ist zwar ein bisschen jetzt ein anderes Thema, aber wenn das Kind in die Pubertät kommt, ihr habt immer eine neutrale Plattform. Über die könnt ihr kommunizieren, ohne dass man wertend werden muss oder sonst was. Und das ist genau in dem Fall genau das Gleiche. Die verschiedenen Generationen haben ein gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Leidenschaft. Und das ist doch unbezahlbar. Und, und man spricht miteinander. Und das ist, glaube ich, auch so unbezahlbar. Und drum würde ich es mir halt auch so wünschen, dass das einfach mal in der großen Politik auch ankommt und mal über dieses, ja, ich sage mal, Schulterklopfen rauskommt. Und dann kommen wir ja gleich noch dazu, ja, wie können wir es machen? Und ich bin immer noch bei meiner Idee der Rentenpunkte. Ich finde das nach wie vor fast unschlagbar, das Argument, weil es einfach so ist, dass man, wenn man was für die Gesellschaft macht und die Gesellschaft einzahlt, dann soll es auch in irgendeiner Form honoriert werden. Und da würde es einfach am besten ankommen, bin ich der Meinung. Also, ja.
Ja, ist ein Weg. Also wenn ich mir was für die neue Saison wünschen dürfte, dann sind es eigentlich zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich, dass wir diesen etwas altmodischen Begriff Solidarität nicht verlieren, sondern eher wieder stärken und mehr zusammenrücken. Und das zweite ist tatsächlich nochmal, dass ich mir wünsche, dass die Vereinsfunktionäre, also die Vorstände, sich auch auf der Verbandsebene oder auch auf der kommunalen Ebene mehr einbringen. Ich habe schon den Eindruck, dass einige sehr frustriert sind inzwischen und sagen, das hat doch alles sowieso keinen Zweck. Aber ich habe gerade erlebt hier auf Berliner Ebene, wir hatten Beiratssitzung beim Berliner Fußballverband und ich habe gefragt, wie sieht's aus mit dem Thema Infrastruktur. Zuerst fiel das nicht so auf fruchtbaren Boden, gab auch viel Ratlosigkeit und dann gab es eine Kollegin, die das nochmal mit aufgriff und sagte, ja, finde ich richtig, was Gerd da sagt, wir müssen darüber sprechen. Und da ging auf einmal eine Diskussion los. Alle hatten natürlich was beizutragen zum Thema Infrastruktur. Und das Ergebnis ist, dass es jetzt zumindest eine Sitzung gibt, an der Vereine teilnehmen können, hoffe ich also zumindest, die das Thema interessiert. Und dass wir dieses Thema jetzt wirklich mal anders auf die Tagesordnung gehoben haben. Und das ist nur gelungen, weil wir einfach dann mit 3-4 Leuten gesagt haben, wir möchten, dass das wirklich eine andere Bedeutung bekommt, das Thema. Und wir können, glaube ich, Dinge verändern und wir müssen so ein bisschen unsere Resignation wirklich mal zur Seite schieben und nochmal sagen, komm, neue Saison ist auch nochmal eine neue Chance. Es ist sicherlich nicht alles gut, es ist aber auch nicht alles total schlecht und wir können einfach auch das Glück in unsere eigenen Hände nehmen.
Wir haben es in der eigenen Hand am Schluss. Also das liegt ja an uns allen, an jedem Einzelnen. Und wie du sagst, also es ist ja das Wunderbare am Fußball, das predige ich auch immer, habe ich meinen Spielern früher immer gesagt, jedes Spiel startet bei 0-0, immer, immer wieder. Egal wie das letzte ausgegangen ist, wir haben wieder eine Chance und so ist es ja. Das ist ja auch das Wunderbare und jetzt haben wir halt eine neue Saison, die startet ja auch bei 0-0, sage ich mal. Und jetzt können wir natürlich schauen, was schaffen wir in der Saison oder kriegen wir sozusagen, haben wir die Möglichkeit, mehr Einfluss zu bekommen beispielsweise oder zumindest mal gehört zu werden mit den Themen, die wir so haben rund um den Amateurfußball. Ich bin sehr gespannt. Also ich würde es mir wünschen.
Ja, das ist doch eigentlich das Schlusswort. Wir haben 2 Minuten Nachspielzeit und sind damit eigentlich auch am Ende. Wir werden beim nächsten Mal sicherlich irgendeinen Gast haben, wenn wir das technisch alles hinkriegen, aber es wird schon klappen. Und es war trotzdem wieder eine launige Dreiviertelstunde und gucken wir mal, was die neue Saison bringt. Wir hören uns demnächst wieder. Hast du noch irgendwas, was du noch mitgeben willst?
Ja, nur eins, positiv bleiben. Also immer nach vorn denken und dann wird das was.
Dann wird das was. Also dann dein Wort in Gottes Ohr, wie es so schön heißt. Und damit pfeifen wir diese Runde des Hartblatthelden-Podcasts ab und sehen uns demnächst wieder. Michi, mach's gut.
Bis dann. Servus Gerd, servus da draußen.
Ja.